Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta, dem Geschichtspodcast von Volksfreund.de. Mein Name ist Miguel Castro und heute ist mit mir im Studio mein Kollege Alexander Schumitz. Hallo.
Hi, grüß euch.
Ja, und wir unterhalten uns heute über eine Villa an der Obermosel und einen Archäologen, der damals dort gegraben hat und der dann anschließend doch bezichtigt wurde, eine Fälschung betrieben zu haben. Und ob das stimmt oder nicht, das werden wir jetzt gleich erfahren, denn mit uns hier im Studio ist ein Experte der Universität des Saarlandes aus Saarbrücken, Dr. Alexander Hilpert.
Hallo.
Am Anfang dieser Erforschung dieser römischen Villa, nenne ich, an der Obermosel, da stand nämlich vor 160 Jahren ein Fälschungsskandal. Und zwar rund um den damaligen Grabungsleiter. Heinrich Schäfer hieß der Mann. Und er hat auch danach auch für Ärger gesorgt, in Nizza und in Rom zum Beispiel. Also nicht nur hier bei uns an der Obermosel. Ja, und Sie haben über Schäfers Biografie ausführlich in Ihrer Dissertation geschrieben. Sie haben viel recherchiert und darüber auch schon wiederholt Vorträge geleistet. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Aber vorab gefragt, was ist denn das Besondere an dieser Villa Nennig?
Ja, die römische Villa von Nennig ist eigentlich ja ein römisches Landhaus aus der Antike, wie es ja hier im Umland von Trier sehr viele gibt. Aber es ist doch etwas luxuriöser. Also bekannt ist die römische Villa von Nennig ja wegen ihres Gladiatorenmosaiks, das man ja heute noch, und das ist auch was Besonderes, in einem sehr gut erhaltenen Zustand in situ, also vor Ort, noch dort, wo das Mosaik gefunden wurde, besichtigen kann. Allein schon die Größe und die Pracht dieses Mosaiks ist etwas ganz Besonderes, eines der wichtigsten nördlich der Alpen. Zweitens muss man dazu sagen, ist die römische Villa von Nennig auch in ihrer architektonischen sozusagen Ausdehnung, in ihrer Größe etwas Besonderes. Allein schon die Front dieses Haupthauses war 140 Meter, daran schloss sich noch eine sehr seltsame, rätselhafte Halle an, die über 260 Meter ging. Und daran schloss ich, und da bin ich beim dritten besonderen Punkt, ein separates Badegebäude an, das mit 7 Baderäumen, mit einem großen Schwimmbecken größer ist als alles, was man sonst so im Umland hier von Trier an Badegebäuden findet und prächtiger. Und ein Punkt will ich jetzt noch zum Ende sagen, was auch besonders ist an der römischen Villa von Nennig, ist, dass wir eigentlich eher wenig darüber wissen, wer war eigentlich der Besitzer dieser Villa und was hatten diese Gebäude für eine Funktion und was ist der Bezug dieses Mosaiks zum Amphitheater, zu diesen Gladiatorenspielen. All das ist unklar und das hängt vielleicht auch mit der Grabungsgeschichte von Nennig zusammen.
Sie haben es gerade schon erwähnt, große außergewöhnliche Villa, das heißt wahrscheinlich im Besitz gewesen einer wahrscheinlich hochgestellten Persönlichkeit, wir wissen es nicht. Trier ist ja, muss man dazu vielleicht erläutern, für Leute, die nicht aus Trier sind, vielleicht nicht mal 20 Kilometer entfernt. Und das Ganze bedeutet ja auch, Trier war ja damals zur römischen Zeit eine bedeutende Stadt, als die Villa erbaut worden ist, im wahrscheinlich drittes Jahrhundert, zweites Jahrhundert. Da stand Trier ja auch kurz davor, sogar Kaiserresidenz zu sein, also Hauptstadt des Römischen Reiches oder eine der Hauptstädte. Aber wir wissen tatsächlich nicht, wer da gewohnt hat in dieser Villa.
Nein, das wissen wir nicht. Alles, was sozusagen in der Vergangenheit darüber spekuliert wurde, geht sozusagen letztlich auf die Fälschungen zurück. Also allein die Frage, wer hat da gewohnt, da schwingt eigentlich immer schon sozusagen die Gefahr mit den Fälschungen, die da im 19. Jahrhundert produziert wurden, aufzusitzen, indem man darüber spekuliert.
Die Frage wäre für mich aber nochmal, was hat man denn dann im 19. Jahrhundert beim ersten Mal dort gefunden?
Ja, das erste Mal, dass man dort etwas gefunden hat, sagen wir mal in einem größeren Stil auch ergraben hat, war ja 1852. Da muss man sich das so vorstellen, da hat ein Einwohner von Nennig in seinem Garten ein Loch gegraben und stieß auf etwas Hartes. Und als er in das Loch reinguckte, blickte er einem Löwen in die Augen. Und was tat man im 19. Jahrhundert, wenn man einen Löwen in seinem Garten fand? Dann wendet man sich an die örtlichen Honoratioren, an den Pfarrer, an den örtlichen Gutsbesitzer etc. Die meldeten das dann weiter an die Gesellschaft für nützliche Forschungen in Trier.
Ein Geschichtsverein, ne? Damals gegründet, ne? Sehr, sehr rührig, ne? Sehr emsig, muss man dazu sagen. Dieser Peter Reuter, also dieser Anwohner aus Nennig, der hätte das ja auch mal eben zuschütten können.
Das hat er auch zunächst gemacht.
Ah, okay.
Also die genauen Ereignisse bei dieser ersten Auffindung. Da gibt es Berichte später drüber, aber zunächst hat er das wieder zugeschüttet und hat es im nächsten Jahr wieder aufgegraben. Und da hat er dann sozusagen etwas mehr davon aufgedeckt und auch das Ganze weitergemeldet.
Also war das Erste, was man quasi gesehen hat, das Mosaik, was wir heute auch kennen.
Genau, das Medaillon mit dem Löwen, das soll sozusagen das Erste gewesen sein, was aufgedeckt wurde.
Und Sie haben diese Gesellschaft für nützliche Forschung erwähnt. Wie haben die denn darauf reagiert, als dann der Peter Reuter auf Sie zukam?
Also zunächst mal, was ist diese Gesellschaft für nützliche Forschung im 19. Jahrhundert? Es gibt ja noch keine staatliche Denkmalpflege. Und dieser Verein, der hat sich sozusagen um diese Bodendenkmalpflege im Umkreis von Trier gekümmert. Da waren wichtige Leute, waren in diesem Verein drin. Der wichtigste vielleicht zu der damaligen Zeit war der Domkapitular Johann Nikolaus von Wilmowski. Und als der erfuhr, da ist ein Mosaik gefunden worden, ahnte der gleich, das ist was Besonderes. Der fuhr sofort hin und deckte das Mosaik, das ja 10 auf 15 Meter ist, es glaube ich sehr groß ist, innerhalb kurzer Zeit mit Tagelöhnern, die er angeheuert hat, auf. Und erkannte, dass das hier eines der besterhaltenen ist, dass das hier vor Ort bleiben muss. Und der organisierte auch über den Verein, so schnell konnte der staatliche oder die staatlichen Behörden gar nicht reagieren, über den Verein organisierte der sofort den Ankauf des Geländes drumherum und einen Bau eines Schutzhauses. Aber die Rechnung bekam dann doch später der preußische Staat, der dann auch sehr bereitwillig, weil auch die waren begeistert von diesem Fund, das war eine Sensation damals, Geld zur Verfügung stellte, um dort weiterzugraben.
Und dieser Wilmowski war ja auch alles andere als ein Unbekannter. Ne? Der war ja Priester, ne? Der kommt ja eigentlich kommt der vom Rhein, wenn ich das in Erinnerung habe. War dann halt ein Priester in Saarburg und war dann auch dann Sekretär des Bistums Trier dann.
Ne? Ja, als Domkapitular hat er natürlich eine sehr herausgehobene Stellung, auch hier im Bistum Trier. Das war einer der wichtigsten Archäologen hier in Trier sozusagen. Also kein ausgebildeter Archäologe, wie man sich das heute vorstellt, aber die gab es ja damals noch nicht. Sondern ein Geistlicher, der sich aber unheimlich gut mit Methoden der Archäologie, die damals viele andere, also wir haben ja immer die Vorstellung, Archäologie war reine Schatzsuche. Also Wilmowski war durchaus auch überregional, auch ich sag mal, über Deutschland und hinaus in Frankreich etc. bekannt für seine guten Ergebnisse und seine gute Arbeit als Archäologe.
Das wäre tatsächlich auch nochmal was mich interessieren würde. Wie funktionierte archäologische Arbeit zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wo es halt noch nicht die Methoden gab und gerade ein Heinrich Schliemann natürlich dafür bekannt war, dass er die Schätze in Troja ausgegraben hat, sodass Archäologie natürlich erstmal primär Schatzsuche war.
Ja, also Schliemann war ja tatsächlich später. Also der Fall, über den wir jetzt später noch reden werden, war ein paar Jahre vor Schliemann und wir sind jetzt hier 1852, das war noch früher. Und Schliemann hat tatsächlich nochmal vieles verändert. Darüber können wir jetzt heute gar nicht so in der Breite reden. Aber hier in der Region, stellen wir uns mal vor, archäologische Funde werden einfach sozusagen bei Baumaßnahmen meistens gemacht oder wie jetzt hier, Landwirte finden was. Die Wahrscheinlichkeit, dass die das dann weitermelden, steigt natürlich damit, wenn man weiß, okay, da gibt es Leute, die sich darum kümmern, da gibt es vielleicht auch Gewinnmöglichkeiten. Im Sinne von ein Finder von etwas, der hatte sozusagen auch einen gewissen Anteil an dem Fund. Also gab es sozusagen gesetzliche Regeln, dass der Finder und der Besitzer des Bodens sozusagen unterschiedlichen Anteil an dem Fund oder an dem Wert des Fundes dann am Ende auch hatten. Die Weitermeldung an diese Vereine sorgt ja dann meistens dafür, wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass ein Domkapitular Nikolaus von Wilmowski selbst mit der Schaufel dort gegraben hätte. Der war Grabungsleiter, der stand daneben, der wusste, wo zu graben ist und was damit zu tun ist. Aber der heuerte erstmal Dutzende von Tagelöhnern an, also über die Grabung von Wilmowski weiß ich keine Zahlen, aber später bei den Grabungen in Nennig, da sollen tatsächlich 40, 60 Leute sozusagen dauerhaft beschäftigt gewesen sein, über Wochen und teilweise Monate sozusagen nur mit Grabungen. Und diese Grabungen, die sind natürlich im Vergleich mit dem, was wir heute sozusagen, was Archäologen heute machen würden, wahrscheinlich nicht sehr sauber gewesen, sehr, sehr schnell gegangen. Da hat man wahrscheinlich auch sehr vieles weggegraben. Aber die Vorstellung, dass man sozusagen nur nach wirklich wertvollen Sachen gesucht hat und alles andere weggeschmissen hätte, die Vorstellung ist vielleicht zu einfach. Man hat nur noch nicht diese Methoden der Stratigraphie, der wirklichen auch Kontextualisierung von solchen Kleinfunden. Das zeigt sich in Nennich daran, und das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, wir wissen viel zu wenig über Nennich, dass wir aus dem 19. Jahrhundert kaum Kleinfunde haben, die uns helfen würden, sozusagen das Ganze ein bisschen einzuordnen.
Ja, und bei dieser großen Aufgabe und der auch großen Anzahl an Mitarbeitern hat Wilmoski das nicht alleine gemacht. Der hat ja auch seine Assistenten gehabt, also das heißt auch Grabungsleiter, die zuständig waren. Und ein solcher war ja Heinrich Schäfer, der Mann, über den wir uns heute unterhalten. Dazu muss man vielleicht mal kurz nochmal nachholen. Sie sagen, 1852 stößt also unser Peter Reuter auf das Löwenmedaillon, dann wird das ausgegraben. Aber dann war ja noch nicht Feierabend mit diesen Ausgrabungen. Die haben ja quasi dann erst eingesetzt.
So hätte es eigentlich vielleicht sein sollen. Der preußische Staat hat, wie gesagt, Geld zur Verfügung gestellt, das Gelände um die Villa, um dieses Mosaik. Man vermutet dann sozusagen, dass rund um dieses Mosaik in einem bestimmten Radius sich sozusagen weitere Grundmauern finden würden, und hat dieses Gelände sozusagen angekauft. Das war natürlich schon in dieser damaligen Zeit auch schwierig, weil man musste ja mit den Besitzern dieser Grundstücke dann in Verhandlungen treten und denen einen angemessenen Preis bieten. Am Ende hat man sozusagen sehr viel Geld schon dafür verbraucht, dass man den Bauern und den Tagelöhnern dort die kleinen Grundstücke hatten, dass die natürlich auch viel verlangt haben dafür. Aber dann passierte einfach lange nichts. Ich kann Ihnen den Grund eigentlich gar nicht so sagen. Was ist da eigentlich im Wege gestanden? Wilmoski war ja auch nicht mehr der Jüngste. Es war ein weiter Weg. Der hat diese Grabungen jedenfalls nicht in dem Maße vorangetrieben. Und da kommt jetzt dieser Heinrich Schäfer ins Spiel. Heinrich Schäfer hat auch später mal sozusagen einen wutentbrannten Brief an die Trierer geschrieben. So von wegen, wenn ich nicht gekommen wäre, dann würde heute alles noch da so liegen wie seit 10 Jahren. Und Schäfer und Wilmoski haben sich später halt auch stark verstritten über diese Fälschungsaffäre. Aber kurz zu der Frage, wer war dieser Heinrich Schäfer? Der taucht 1866 in Trier auf. Der war sehr gut in der Selbstinszenierung. Der schafft es sehr schnell, diesen Wilmoski und auch die anderen Trierer, sagen wir mal, Eliten für sich einzunehmen. Und da er den Anschein erweckt, dass er sich auch gut auskennt mit antiker Kunst, also er inszenierte sich gut, hat man ihm erst den Auftrag gegeben, das Mosaik, das teilweise schon nach 10 Jahren sozusagen offen liegen, schadhaft geworden war, zu restaurieren. Und als er dann mal da war, hat man ihm dann auch gleich den Auftrag gegeben, so, jetzt grab du mal weiter.
Wenn du schon mal da bist, ne? Sozusagen, ja. Ne? Erspart uns dann eine Menge Ärger, müssen wir nicht nochmal einen neuen Grabungsleiter suchen. Dabei war doch dieser Heinrich Schäfer, der war ja gar nicht Archäologe von Ausbildung her.
Nee. Den wirklichen Archäologen gab es damals nicht. Aber wer waren die Leute, die in solchen archäologischen Vereinen Grabungen durchgeführt haben? Hier im Raum waren das oft Geistliche, katholische Geistliche, aber auch in anderen Regionen waren es oft evangelische Geistliche. Es gab auch oft Leute wie zum Beispiel Förster, die Grabungen durchgeführt haben, weil die halt auch oft auf die Funde stießen und dann auch Arbeiter zur Verfügung hatten, um da zu graben. Aber eine große Gruppe sozusagen von Leuten, die sich für antike Kunst und damit auch für Archäologie interessiert haben, gerade hier im Raum, wo es so viel Römisches gibt, waren Künstler. Und Heinrich Schäfer war Künstler und er war in Italien. Angeblich soll er sogar in Pompeji gegraben haben. Das konnte ich nicht verifizieren. Das war sozusagen eine von diesen vielen, ich sag mal, Fake News, die über ihn in den Zeitungen kursierten, um Werbung für ihn zu machen. Ihn als den geeignetsten Grabungsleiter sozusagen. Aber er war auf jeden Fall in Italien und er hatte dort durchaus die Museen und auch die archäologischen Stätten kennengelernt. Geboren ist er in Trier 1837 und ist hier eigentlich eher in kleinen bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war Militärmusiker in der preußischen Garnison. Also durchaus musisch sozusagen, aber der war kein Offizier, das war ein einfacher sozusagen Soldat. Die Mutter kam aus einer Handwerkerfamilie hier aus Trier, Kron. Einer seiner Onkel war beispielsweise in der Revolution aktiv, 1848. Aber Schäfer selbst ist sozusagen aus einfachen Verhältnissen heraus kannte die Archäologie in Trier. Also er beschreibt selbst in seinen Autobiografien, dass er hier in Trier die Grabungen an den Kaiserthermen beispielsweise schon als Kind beobachtet hat und begeistert war. Aber er besuchte keine höhere Schule, der war nicht auf dem Gymnasium, sondern der wurde Handwerker, so wie man das in der Familie wurde. Er wurde Vergolder. Kunsthandwerk, hat schon ein bisschen was mit Kunst zu tun. Und mit 18 Jahren verlässt er dann Trier. So wie das als Handwerker vielleicht mal passiert, dass man auf Reisen geht und geht nach Paris. Und in Paris und dann von dort aus nach Stuttgart gehend, will er sozusagen Künstler werden. Und das gelingt ihm dann auch in Stuttgart, denn er lernt dort Künstler kennen, durchaus berühmte Künstler. Und wäre jetzt eine eigene Geschichte sozusagen, ob er da nicht auch schon sozusagen betrügerisch vorgegangen ist. Er schafft es, ein Kunstwerk, das ein Maler hergestellt hatte und das an der Decke des Weißen Saales des Schlosses in Stuttgart hätte angebracht werden sollen, aber immer wieder sozusagen abfiel. Schäffer ist der Einzige sozusagen, der auf dieser Baustelle arbeitet sozusagen als Kunsthandwerker, der in der Lage ist, dieses Gemälde an der Decke zu befestigen, sodass es dort bleibt. Und dort blieb es bis zu den Kriegszerstörungen.
Der konnte also was.
Also er konnte was. Mhm. Wie er das jetzt genau gemacht hat und warum es vorher nicht geklappt hat, ist so eine Frage. Also böse Stimmen sagten auch, Schäffer habe das vorher selbst konterkariert sozusagen, dass es seinen Konkurrenten gelang, das an der Decke festzumachen. Und er war dann sozusagen derjenige, der es hingekriegt hat. Damit kam er sozusagen aber zu der Gunst, vor den König zu treten, Wilhelm I. in Stuttgart. Das ist verbürgt, dass er tatsächlich sozusagen mal eine Audienz beim König hatte, wegen seiner besonderen künstlerischen Begabungen. Und der König versprach ihm, er könne Kunst studieren in Stuttgart. Und er entschied sich für die Bildhauerei.
Das heißt, Wilmoski hat also auch nicht auf ein unbekanntes Pferd gesetzt, um es mal so auszudrücken. Ne? Also der hat da schon jemanden engagiert, der tatsächlich, wie sagt man, so einen gewissen Leumund hatte. Ne?
Man muss sogar sagen, als Schäffer hier in Trier ankommt, hatte er sozusagen seine Blüte als Künstler eigentlich schon überschritten. Also als Schäffer da in Stuttgart Kunst anfängt, sozusagen an der Kunstakademie zu studieren und dann Reisen nach Italien unternimmt und in der Welt rumkommt, teilweise war er tatsächlich in der Welt unterwegs, teilweise ist das sozusagen auch wiederum seiner Fantasie entsprungen, Reisen, die er angeblich gemacht hat, die sich nicht verifizieren lassen, wie Karl May seine Reisen erzählt hat, Fiktionen waren, aber er hat Könige porträtiert, er hat den Dichter Friedrich Rückert porträtiert und als sozusagen als ein einfacher Trierer Junge, sagen wir mal, kommt er 10 Jahre später wieder zurück in seine Heimatstadt, kommt plötzlich sozusagen in den obersten Kreisen der Stadt gut an. Das ist dann sozusagen eigentlich der Wendepunkt schon überschritten, weil er kam zurück nach Trier, weil man ihn in Stuttgart nicht mehr wollte. Er hatte in Stuttgart sozusagen alle seine Mäzene im Königshaus und in der Stadtgesellschaft sozusagen verprellt mit seinen Machenschaften. Und das wusste man aber in Trier nicht. In Trier kam er sozusagen als ein Held zurück. Aber man hat das auch relativ bald dann bereut, dass man ihn eingestellt hat.
Der Schäffer ist jetzt hier, die Ausgrabungsarbeiten ruhen. Wilmoski will weitermachen, engagiert Schäffer. Was hat denn dann Schäffer dann an der Obermosel dann da gemacht? Was hat er gefunden oder was soll er dann gefunden haben?
Sagen wir erstmal, was er sozusagen tatsächlich gefunden hat. Er konnte sich so inszenieren, als habe er Ahnung von Archäologie. Aber das bedeutet nicht, dass er doch zumindest auch ein gutes Händchen hatte. Ich sag mal, er hatte so viel Ahnung von der antiken Kunst, von der Archäologie, dass er relativ schnell die archäologische Befundlage in Nennich durchblickt und erkennt, was vor ihm keiner erkannt hat, dass diese Villa erstens sehr viel größer ist, als alle vermutet hatten. Und zweitens, dass es dieses Badegebäude ganz weit ab des Mosaikgebäudes gab. Und das lag, und da sind wir schon ein bisschen bei der Frage, was treibt diesen Mann an, dann vom Archäologen sozusagen zum Fälscher zu werden. Dieses Badegebäude, das er entdeckt hat, das liegt fernab des von der Regierung angekauften Geländes. Und um dort zu graben, braucht er wiederum viel Geld, um die Grundbesitzer zu entschädigen, um dort noch zusätzliche Grabungsarbeiter anzuheuern. Er hatte ja sozusagen Tagelöhner, um im Gelände rund um das Mosaik zu graben, aber er brauchte ja mehr. Er brauchte ja sozusagen für ein viel größeres Gelände, das er aufdecken wollte, auch einfach viel mehr Geld. Und an dem Punkt mag sich dieser Mensch offenbar entschieden haben, das, was er ja eigentlich Sensationelles dort hätte vermelden können, nämlich dass es ein Badegebäude gibt, etc., noch ein bisschen sozusagen sensationeller zu machen, indem er Fälschungen dazu erfindet.
Damit man das ein bisschen einordnen kann, das heißt, er hat befürchtet, wenn ich jetzt also nach Trier melde oder nach Berlin, wir haben ein Badehaus gefunden, was an sich schon spektakulär ist, dann sagen die vielleicht, jo, das reicht uns aber. Und dann steht er da dann quasi dann wieder ohne Job da. Wenn er aber sagen könnte, da gibt es noch viel mehr, dann steigt vielleicht sein Ansehen und vielleicht fließen dann auch weitere Mittel, damit er halt mit den Grabungen fortmachen kann. Kann man das so zusammenfassen?
Also es lässt sich in den Quellen durchaus nachvollziehen, dass die Begeisterung am Anfang sozusagen da noch weiter Geld rein zu investieren gar nicht so groß war. Also gerade die Trierer Gesellschaft hier, die Gesellschaft für nützliche Forschung, war im Prinzip finanziell nicht mehr so gut aufgestellt wie 10 Jahre vorher, als man das einfach mal so aus der Portokasse dort aufgedeckt und bezahlt hatte und sich das vom Staat hat zurückerstatten lassen. Die Gesellschaft für nützliche Forschung gibt ihm zunächst mal nur 25 Taler. Damit kann er ein paar Tage weiterarbeiten. Also sprich, er hat sozusagen so stückchenweise immer neue Fälschungen und neue Sensationen vermeldet, damit die Gesellschaft irgendwie selbst unruhig wird und selbst anfängt, irgendwo Geld zu akquirieren. Und am Ende war es ja so, als Schäffer sozusagen die Fälschungen alle lanciert hatte, hat der preußische König persönlich eine riesige Summe zur Verfügung stellt. Nur von der hat, das hat Schäffer natürlich nicht eingeplant, er nicht mehr profitieren können, weil zu dem Zeitpunkt war er dann schon verdächtigt, Fälschungen produziert zu haben. Das Geld stand also zur Verfügung, aber Schäffer wurde sozusagen sicherheitshalber sozusagen diese Grabungsleitung entzogen, weil man nicht so genau wusste, wollen wir erstmal abwarten, was da rauskommt, bevor wir den jetzt hier weiterarbeiten lassen, ob der nicht vielleicht doch Fälschungen produziert hat. Ich sag's mal so, wir haben am Ende dieser Grabungskampagne, die sich da über mehrere Monate in Nennich abgespielt hat, hat diese Gesellschaft für nützliche Forschung in Trier weit mehr als ihr übliches Jahresbudget nur in Schäffer sozusagen investiert. Also solche Summen hat die Gesellschaft sozusagen vorher noch nicht investiert in eine Grabung und hat sie auch gar nicht zur Verfügung gehabt. Die waren also quasi durch ihn pleite. Wie viel er sozusagen, also er hatte am Anfang ja gesagt, er macht das unentgeltlich. Also er selbst will nichts. Er will sozusagen nur Geld für die Grabung. Aber als man ihn sozusagen dann unehrenhaft entlassen hat, ist er, und damit hat er, und da sind wir bei einem seiner vielen Gerichtsprozesse, am Ende sogar gewonnen. Er hat vor dem Landgericht Trier erstritten, dass er eine Entlohnung bekommen muss.
Eine Fälschung sticht dabei heraus. Was hat er denn da konkret gemacht?
Also zunächst einmal fälscht er sowohl Kunst als auch Inschriften. Und mal kurz zum Rahmen, was können solche Fälschungen bewegen? Also die Fälschungen an sich, die Objekte, die gefälscht werden, das sind sozusagen an sich nur gefälschte Objekte, die erzählen aber noch keine Geschichte. Deswegen sind auch die Inschriften so wichtig. Inschriften erzählen an sich sozusagen eine Geschichte. Das ist eine Schriftquelle, die er sozusagen fälscht. Und um sozusagen diese Villa sensationeller zu machen, als sie sozusagen in ihrer architektonischen sozusagen Befundlage war, wollte er sozusagen die Geschichte dieser Villa erzählen. Also die Fragen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Wer ist eigentlich der Besitzer dieser Villa gewesen? Wann wurde sie gegründet? Das war damals mit archäologischen Methoden noch gar nicht so leicht zu bestimmen. Mit Inschriften ließ sich diese Frage relativ schnell klären. Er hat also eine Geschichte über Inschriften geschrieben und mit Kunstfälschungen noch ergänzt, die große Namen und große Ereignisse nach Nennich und nach Trier verlegt hat. Er hat nämlich erzählt, in diesen Inschriften, die sich nach und nach sozusagen in seinen Funden unter der Erde sozusagen befanden, die dort gefunden wurden, die aber letztlich, wie sich herausstellte, dort selbst vergraben hat oder selbst produziert hatte, die Villa sei von Kaiser Trajan um 100 nach Christus gebaut worden und sei dann dem, sagen wir mal, Bürgermeister von Trier geschenkt worden. Um diesen Bürgermeister von Trier zu erfinden, griff er auf Namen zurück, die in einer anderen sehr bekannten Inschrift zu finden waren, nämlich in der Inschrift auf der Igeler Säule. Er wies diese Villa der Familie der Secundinia zu. Und diese Familie der Secundinia, die machte er dann auch noch zu den Besitzern dieser prächtigen Villa, indem er behauptete, Trajan habe das nicht nur denen geschenkt, sondern gemeinsam hätten Trajan und die Secundinia auch noch das Amphitheater in Trier, dessen Datierung damals auch noch völlig unklar war, eingeweiht. Damit war auch ein Bezug sozusagen zwischen diesem Mosaik und der Familie der Besitzer hergestellt, weil das waren diejenigen, die diese erste Tierhetze in Trier im Amphitheater durchgeführt hatten. Laut Schäffer, das war seine Fälschungserzählung.
Und die Igeler Säule, die ist ja auch bis heute bekannt, sie ist UNESCO-Welterbe, ist das außerhalb von Trier, ist das einzige Grabdenkmal, was auch noch an seinem Platz steht. Also sehr berühmte Säule, Goethe hat sie damals ja auch beschrieben. Die hat also unser Schäffer damals da quasi geschickt da miteinander verwoben. Und Trajan als römischer Kaiser, der ist ja auch bedeutend gewesen. Ich glaube, unter ihm war, glaube ich, das Römische Reich, hatte die größte Ausdehnung, glaube ich, erreicht. Genau. Ne? Also da hat er wirklich, sagen wir mal, ziemlich fabuliert. Ich habe gesehen, es gibt ja sogar damalige Mitteilungen in der Presse, die das ja auch aufgreifen, auch mit Nennung des gesamten Bezugs, was da angeblich gestanden habe.
Ja, also das macht tatsächlich diesen Fälschungsskandal von Nennig auch so besonders. Wir müssen uns vorstellen, im 19. Jahrhundert entsteht die Massenpresse. Zeitungen, die wirklich eine große Verbreitung finden, das entsteht in genau dieser Zeit. Und Schäffer war nicht nur ein sehr guter, ja, sozusagen Hochstapler, der im persönlichen Kontakt mit Personen sozusagen offenbar beeindruckend wirkte und überzeugen konnte, sondern er beherrschte sozusagen das Spiel mit der Presse perfekt. Also die ersten Fundmeldungen, die sind tatsächlich aus der Feder Schäffers gekommen. Und er hat das sozusagen geschickt in verschiedenen Zeitungen lanciert und damit seine eigenen Funde bekannt gemacht. Das hat dann so weite Kreise gezogen, dass dann sozusagen außerhalb der Region sehr schnell Leute dann auch Zweifel an diesen Funden hatten.
Wilmowski selber hat das ja geglaubt. Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, super, ein Fund direkt vor unserer Haustür. Wir sind eh schon alles andere als unwichtig, ne, in der Geschichtsforschung. Und jetzt kommt das auch noch drauf. Trajan war hier und dann noch die Igeler Säule und dann noch das Amphitheater. Oder Alexander, was meinst du?
Perfekte Story. Ja, ne? Würde man heute auch noch verkaufen können.
Aber Sie sagen ja, es hat Zweifel gegeben an dieser Geschichte. Wir wissen ja auch heute, es ist eine Fälschung gewesen. Welche Zweifel kamen denn damals auf?
Es gab halt dadurch, dass das in allen Zeitungen stand, in den großen überregionalen Zeitungen dann auch stand, sehr schnell Historiker und Archäologen sozusagen in den Universitätsstädten Berlin, Bonn, Freiburg, die Inschriften, wie sie da in den Zeitungen abgedruckt waren. Also sie haben ja sozusagen aus der Ferne, ohne das Original, ich nenne es mal Original, das Original der Fälschung gesehen zu haben, haben sie die Transkription der Inschriften gesehen und sind zu dem Schluss gekommen, weder die Abkürzungen, die da verwendet werden, noch die Namensformen, die da verwendet werden, noch die Sprache, die lateinische Sprache, die da verwendet wird, ist in trajanische Zeit zu datieren. Und deswegen wurde sozusagen aus der Ferne das Urteil gefällt, ja, diese Inschriften sind definitiv gefälscht. Die sind moderner als Trajan. Also es gab ja in Trier auch sehr gute, nicht nur Wilmowski, sehr gute Philologen und Archäologen, die sehr schnell dagegen argumentiert haben und auch sehr scharf dagegen argumentiert haben. Die haben gesagt, ja, das muss ja gar nicht aus trajanischer Zeit sein. Nur weil Trajan das gegründet hat, könnten das ja auch Gedenkinschriften sein, die spätantik erst dort angebracht wurden, auf Grundlage von früheren Inschriften und Überlieferungen. Und in der Spätantike sind ja diese Buchstabenformen und diese sprachlichen Besonderheiten durchaus üblich. Man hatte ja gar nicht diese große Kenntnis von Tausenden von Inschriften, die man dann später sozusagen gesammelt und verglichen hatte, sondern in Trier konnte man sozusagen damit argumentieren, wir haben hier eine andere Inschrift, die sieht so ähnlich aus. Und da kommt diese Wortform vor.
Vielleicht auch ganz kurz nur, ich habe ja hier noch einen Zeitungsausschnitt vorliegen, was er da eigentlich konkret reingemeißelt hat in diesen Stein. Also heute wissen wir, er ist reingemeißelt. Aber da steht dann Cäsar M. Trajanus Domum Erex, ne, für Erexit, nehme ich mal, ne, erbauen, ne, et secundino secro, ne, also.
Ja, da stand sozusagen die Geschichte, die er erzählen wollte. Über die Villa, die hatte er sozusagen in stark abgekürzter Form. Das hatte vielleicht auch was mit Platzproblemen zu tun. Die ersten Inschriften waren nämlich tatsächlich, ich mache mal sozusagen eine Systematik auf, es gab Verfälschungen, es gab Totalfälschungen und es gab sozusagen reine Erfindungen, die also sozusagen nie auf der Wand oder auf einem Stein existiert haben. Ich will es kurz erläutern. Verfälschungen waren die ersten, die er produziert hat. Das allererste, was er sozusagen nach Trier vermeldet hat, war eigentlich eine reine Erfindung. Man sieht auf dem Cover meines Buches eine solche reine Erfindung. Er hat einfach berichtet, in einem Nebengebäude dieses Haupthauses der Villa, also wir befinden uns sozusagen auf dem Regierungsgelände, da gab es ein weiteres Mosaik, ein Heldenmosaik. Das hat er in wunderschön, er konnte ja auch gut zeigen, wunderschön sozusagen gezeichnet mit Maßangaben und genauen Beschreibungen. Aber er hat dazu gesagt, dieses Mosaik, das ist kaum hatten wir es sozusagen aufgedeckt, mit dem Sauerstoff hat das reagiert und ist zerfallen. Man konnte es eigentlich nicht mehr sehen. Der Kalk der Mosaiksteine ist sozusagen sofort kaputt gegangen.
Sowas aber auch.
Ähnlich ist es dann mit einer Malerei, die er an einer Wand gefunden hat, wo schon der Name Caesar Trajanus eingetragen war, angeblich passiert. Es soll angeblich sofort zerfallen sein, von der Wand abgebröckelt. Das Einzige, was davon übrig war, war seine Zeichnung. Das waren sozusagen Testballons. Der hat Fälschungen nach Trier gesandt, Zeichnungen von Fälschungen sozusagen, die gar nicht existierten, und hat mal abgewartet, wie reagiert man darauf. Es kam aber niemand, der gesagt hat, das will ich sehen oder das glaube ich nicht oder Mosaiken können ja nicht innerhalb von wenigen Sekunden verschwinden, sondern man glaubte ihm, man gab ihm sogar Geld dafür, dass er noch weiter gräbt. Und dann kam er sozusagen irgendwann an den Punkt, wo er sozusagen wirklich verfälscht hat. Er hat auf den echten römischen Putz in vorhandene, es gab ja durchaus Wandgemälde dort, in vorhandene Wandgemälde Buchstaben reingemalt. Das war wahrscheinlich, und es wird sich wahrscheinlich nicht mehr klären lassen, wie er das genau sozusagen gemacht hat, auf den feuchten römischen Putz. Die Chemiker haben sich damals sozusagen schon den Kopf darüber zerbrochen, mit welchen Substanzen er das so hingekriegt hat, dass man es ihm zunächst geglaubt hat. Aber es ist sozusagen, darüber werden wir noch reden, am Ende eindeutig bewiesen worden, dass es Fälschungen waren. Aber er hat diese Fälschungen so stark abgekürzt auf eine Wand aufgetragen. Und erst als das teilweise kritisiert wurde, ich erwähnte es gerade schon, als die Buchstabenformen, die konnte er nicht mehr so sonderlich stark abwandeln, aber als die sprachlichen Formen und auch die Titulaturen des Kaisers kritisiert wurden, hat er noch einen Inschriftenstein hergestellt, auf dem er sozusagen die Fehler, die man ihm vorher gesagt hat, ja, das da ist alles falsch, korrigiert hat. Und diesen Inschriftenstein hat er einfach sozusagen wahrscheinlich, das haben Zeugenbefragungen später ergeben, nachts in seinem Gasthauszimmer, in seinem Hotelzimmer sozusagen gemeißelt. Er war ja Bildhauer, er hatte das Material dabei und hat das sozusagen an einer Stelle vergraben und durch unwissende Tagelöhner sozusagen aufdecken lassen. Und dieses Objekt, dieser Stein, der ist, den bezeichne ich mal als Totalfälschung, heute noch vorhanden, während all die anderen, die Erfindungen haben wir nur noch als Zeichnungen und die Verfälschungen, die sind tatsächlich nicht nach Sekunden, aber doch nach einigen Jahren und Jahrzehnten so kaputt gewesen und sie waren ja als Fälschungen erwiesen, dass sie offenbar nicht mehr erhalten wurden. Deswegen können wir diese aufgemalten Fälschungsinschriften nicht mehr finden.
Auch. Aber dieser eine Stein mit der Inschrift, angeblich von Trajan gebaut, den gibt es bis heute.
Den will ich sehen. Den gibt es heute, den kann man im Landesmuseum sehen. Er ist nicht in der Dauerausstellung, aber er ist im Magazin vorhanden.
Also dieser Fund, so spektakulär der ist, wir haben es ja gesagt, wird in den Zeitungen erwähnt, er stößt auf Widerspruch. Ich glaube sogar Theodor Mommsen, der hat ja damals die Geschichte des Römischen Reiches verfasst, der war ja Literaturnobelpreisträger später sogar, der hat das ja auch angezweifelt.
Mommsen war einer von diesen Historikern sozusagen, die von außerhalb Triers auch mit einer gewissen Polemik gegen Trierer Archäologen gewettert hat, der damals auch gesagt hat, diese Inschriften, die sind einfach zu schön, um wahr zu sein. Eine echte Inschrift, die macht kein Glück. Und die Trierer waren ja glücklich, dass sie jetzt endlich hier sozusagen innerhalb von wenigen Tagen eine ganze Geschichte ihrer Stadt und der Umgebung der Stadt im Jahre 100 nach Christus aufgedeckt hatten und erläutert bekommen hatten, hier von einem Künstler, der auch noch aus der Stadt kam. Und Mommsen sagte sozusagen aus dem fernen Berlin, ich brauche da gar nicht hinreisen und mir das im Original angucken. Wer das glaubt, das sind Stümpereien, das sind plumpe Fälschungen, hat er gesagt. Und dagegen haben, wie gesagt, die Trierer 6 Jahre lang angekämpft.
Ich stelle mir den Wilmoski gerade vor, der ja auch, ich habe mal gelesen, er sei ja auch eine sensible Persönlichkeit gewesen. Also auch jemand, der auch dann schnell auch in Konflikt geraten konnte, auch mit seinen Oberen, ne, mit dem Bischof und so weiter. Der wird das nicht lustig gefunden haben, dass man da halt eben seine Glaubwürdigkeit in Zweifel zieht.
Wilmoski hat mehrfach betont, dass es ihm sozusagen hier nicht nur um seine persönliche, sondern um die Ehre der ganzen Stadt und Region ginge. Also er glaubte tatsächlich mit diesen Fälschungen und er hatte sie mit Schäffer sehr schnell überworfen. Also Schäffers Ehre wollte niemand verteidigen, aber sozusagen die Inschriften, die Schäffer aufgedeckt hatte, die wollte man nicht aufgeben als Fälschungen. Das kratzte sozusagen an dem Ehrgefühl dieses Mannes, der sich selbst für einen bedeutenden Archäologen hielt und nicht wahrhaben wollte, dass ihn hier sozusagen ein Künstler hinters Licht geführt hatte.
Wie hat man das eigentlich dann jetzt am Ende dann offiziell festgelegt, dass es eine Fälschung ist?
Die wirklichen echtheitskritischen Argumente, Sprache, Titulaturen, Buchstabenformen, die waren im Prinzip schon sehr schnell erbracht, aber es gab immer irgendjemanden, der dann nochmal ein Gegenbeispiel gefunden hat, weil, wie gesagt, die Forschung damals war nicht so weit. Im Nachhinein betrachtet hatten die alle recht. Aber es gab sozusagen immer Zweifler an diesen Argumenten. Das entscheidende Argument konnte man nicht am Objekt selbst festmachen, sondern an den Fundumständen. Man hat dann Zeugenbefragungen durchgeführt, die Arbeiter vor Ort befragt, die Dorfbewohner befragt. Und hat dann sozusagen kriminalistischerweise sozusagen ermittelt, was ist da eigentlich passiert. Und ich hatte es eben schon mal erwähnt, die Zeugen haben bestätigt, dass Schäffer mit Pinsel und Farbe dort in den Gräben rumgelaufen ist. Das hat nur die Tagelöhner, die ja keine Ahnung von Archäologie hatten, nicht weiter verwundert. Und dass der nachts in seinem Hotelzimmer gemeißelt hat, das fiel dann auch erst später sozusagen unangenehm auf, sozusagen, als man dann Begriff, was hat der denn da gemeißelt? Und das Entscheidende war auch ein Brief. Schäffer hatte nämlich in der Nacht, als er angeblich diesen Fund gemacht hat, er hatte ihn gemacht, hat er einen Brief aufgegeben, wo drin der ganze Text der Inschrift schon stand, in etwas anderer Form, als er dann tatsächlich aufgedeckt wurde später. Und später haben alle einhellig behauptet, in dieser Nacht war diese Inschrift noch gar nicht gefunden worden, sondern die ist erst am nächsten Tag aufgefunden worden und alle waren verwundert darüber. Im Nachhinein wusste man auch, der Boden war schon sozusagen weicher dort. Das heißt, die Fälschungen sind vermutlich in der Nacht von Schäffer angefertigt und dann auch sozusagen schon voreilig sozusagen in einem Brief nach Trier versendet worden. Aber erst am nächsten Tag konnte er das sozusagen offiziell aufdecken lassen. Und diesen Widerspruch, in den hat sich dann Schäffer und auch seine Getreuen sozusagen später verwickelt. Ich sage Getreuen, weil so ganz alleine kann er nicht gewesen sein. Also er hatte einen Gehilfen, der immer bei ihm war, der sicherlich auch wusste, was da passiert ist. Und einige Tagelöhner haben sozusagen danach sich gegenseitig beschuldigt, sie hätten da geholfen oder nicht geholfen etc. Aber man kann fast gar nicht glauben, und das war auch ein Argument, was die Trierer immer wieder gebracht haben, der Schäffer, der kann doch gar kein Latein. Wie soll der das denn allein gemacht haben?
Ach so, das wusste vorher keiner, dass er kein Latein konnte.
Ja doch, das wusste man, aber das war ja auch normalerweise nicht notwendig, für so eine Grabung Latein zu können. Aber die Inschriften wurden zwar in ihrer lateinischen Sprache sozusagen kritisiert, aber sie waren dann doch zu gut dafür, als dass jemand, der nie eine höhere Schule gehabt hat, sie alle selbst alleine gefälscht hätte. Deswegen wurde dann auch überlegt, wer hätte ihm denn sozusagen diesen Text diktieren können? Wer könnte denn noch dabei gewesen sein? Wir wissen im Nachhinein, Schäffer konnte schon Latein. Der war unheimlich sprachenbegabt und er hat später in Rom sich selbst auf Latein eine Supplik an den Papst geschrieben. Das konnte er also. Der Fälscher Heinrich Schäffer hat ja nicht nur in Nennig gefälscht und diese späteren Geschichten, die man so in Trier in den Zeitungen lesen durfte, über das, was der Sohn der Stadt sozusagen im Ausland an Fälschungen produziert, das hat dann sogar den letzten Verteidiger der Inschriften verstummen lassen.
Ja, und mehr dazu hört ihr dann im zweiten Teil unserer Podcast-Folge zu Heinrich Schäfer. Und wenn ihr jetzt schon mehr dazu wissen wollt, schaut rein in die Shownotes. Da gibt es auch einen Link zur Dissertation, zur Publikation von Alexander Hilpert. Hört rein und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Kontakt mit uns haben wollt, schreibt uns an podcast@volksfreund.de.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.